Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe von AI Melange. Das ist unser neuer Podcast zu den Themen Artificial Intelligence, Tech und Business. Wir diskutieren wöchentlich bei einem feinen Wiener Melange die wichtigsten Themen aus diesen Bereichen. Und wer ist wir? Ich, Jakob Steinschaden von Trending Topics und an meiner Seite in diesem Podcast
Anna Simic, KI- und Tech-Beraterin von Engage Technology.
Genau, liebe Anna, es freut mich, dass wir quasi zusammengefunden haben, um diesen Podcast jetzt wöchentlich gemeinsam zu bestreiten. Das heißt, wir wollen da tief eintauchen in die brennendsten Themen rund um KI. Irgendwie so an der Schnittstelle zwischen Journalismus und Business. Zahlen, aber tratschen wollen wir auch. Und jeder von uns hat einen guten Kaffee vor sich stehen. Und ja, da freuen wir uns, dass wir heute diese Premiere des AI Melange Podcasts haben. Und wer dazuhört und uns Feedback geben will, Kommentare geben, Themenwünsche, kann man uns alles schicken. So, aber bevor wir uns in die AI-Themen reinstürzen, gibt's noch eine kurze Werbepause. Du willst einfach und sicher Bitcoin kaufen? Dann check mal 21 Bitcoin aus. Ob Sofortkauf, Sparplan oder Limit Order, bei 21 Bitcoin ist das alles möglich. Und das Beste, die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte steht hinter 21 Bitcoin als strategischer Partner. Das bedeutet, dass deine Einzahlungen auf einem sicheren Treuhandbankkonto landen. Alle, die ihre Bitcoins am liebsten selbst verwahren, können sie sich ganz einfach an die eigene Wallet senden. Und die Gebühren, die starten schon bei ziemlich niedrigen 0,79%. Falls du in Österreich bist, 21 Bitcoin ist für dich steuereinfach und als Sahnehäubchen obendrauf gibt es eine Partnerschaft mit dem FC Red Bull Salzburg. Alle weiteren Infos unter www.21bitcoin.app oder direkt in den App Stores. So, und jetzt ist es soweit. Jetzt legen wir los mit unserer Folge Nummer 1 des AI Melange. Genau. Warum machen wir das? Anna, was sagst du?
Ja, ich meine, wir beschäftigen uns beide seit vielen, vielen Jahren mit diesen Themen und reden ja auch gern miteinander darüber. Und KI ist jetzt in aller Munde und einfach so die nächste große Disruption. Das wollen wir, unsere Gespräche wollen wir jetzt auch mit euch teilen, über die Themen diskutieren, sie durchleuchten, analysieren und immer ein bisschen unseren Milchschaum dazu zu geben. Denn die wichtigste Frage eigentlich, die ich jetzt schon mal zu Beginn dir stellen würde, Jakob: Welchen Kaffee trinkst du gerade und wie sieht dein Melange gerade aus?
Naja, es ist nicht wirklich ein Melange, es ist einfach ein Lungo. Die Tasse ist randvoll, weil ich große Mengen Kaffee in der Früh brauche.
Gut, daran müssen wir noch arbeiten, dass du da einen richtigen Milchschaum dazu gibst. Also keine Sahne, übrigens Milchschaum in Wien. Genau, es ist unser Wiener Tech Talk und was werden wir noch mit euch teilen? Wichtigste News, viele verschiedene Deep Dives zu den KI-Themen, manchmal ein bisschen so tech-sophisticated, aber hoffentlich immer verständlich und zugänglich für auch Non-Techies. Manchmal werden wir uns auch Gäste dazu einladen und bestimmt den einen oder anderen Mom- oder Dad-Joke teilen, weil ich bin die Mama von einem 12-Jährigen und der Jakob.
Ja, ich bin der Papa von einer 1,5-Jährigen und damit ihr bis zum Schluss dranbleibt, wir haben vor, so 20, 25 Minuten jede Woche zu machen, gibt es zum Abschluss noch die ärgsten Mom-and-Dad-Jokes. Also auf die kann man sich dann noch freuen. Die werden extra handverlesen, rausgesucht und dann hier vorgetragen. Aber das dann am Ende. Genau, und ich würde sagen, wir stürzen uns heute in die aktuellsten AI-Themen direkt hinein und bequatschen die. Sollen wir loslegen?
Ja, leg mal los, da gibt es einiges zu besprechen. Also, Microsoft und OpenAI ist unser Thema der Woche, nämlich. Es fühlt sich ein bisschen nach einer Scheidung oder Vorscheidung an bei den zwei großen Playern. Es gibt zwei Themen, die wir mit euch teilen möchten. Einerseits, das hat vielleicht jetzt nicht unmittelbar mit Microsoft zu tun, aber man hat ja mitbekommen, die US-Wahlen haben uns alle die letzten Wochen beschäftigt. Wir sind keine Spezialisten zu den politischen und US-Themen, aber es gibt ein Thema, auf das wir sehr wohl aufmerksam geworden sind, nämlich, dass es nach den Wahlen 5 US-Senatoren gab, die in einem offenen Brief OpenAI-CEO Sam Altman aufgefordert haben, Klarheit über Sicherheits- und Beschäftigungspraktiken des Unternehmens zu veröffentlichen. Und warum ist das wichtig? Weil OpenAI arbeitet seit ein paar Monaten oder seit ein paar Jahren, aber seit ein paar Monaten auch öffentlich als privatwirtschaftliches Unternehmen, nichtmals Non-Profit, sondern privatwirtschaftlich, an AGI, an Artificial General Intelligence, also einem Konzept, wo die KI oder die AI eigentlich breites Wissen im Mainstream alle Aufgaben übernehmen könnte, die möglich wären. Und das finden diese 5 Senatoren tatsächlich als kritisch, um zu beleuchten, mit welchen Sicherheitsstandards dieses Unternehmen arbeitet, das zunehmend sich eigentlich zu einem der wichtigsten Unternehmen entwickelt hat der letzten Jahre, welches an AGI arbeitet. Und dieses Thema werden wir dann auch weiterhin verfolgen, weil auch die Konkurrenz von OpenAI, nämlich Anthropic, über das wir später reden werden, dieses Thema als eigenes USP sich aufgeschrieben hat. Somit ist dieses Sicherheitsthema eigentlich eines, das wir immer wieder in den Vordergrund stellen werden. Wir sind gespannt, ob OpenAI auf diesen Brief dann überhaupt antwortet und werden darüber berichten.
Aber das bedeutet quasi, ich höre zwischen den Zeilen, OpenAI gerät ein bisschen so ins Visier der US-Politik, oder? Jetzt so nach diesen Boom-Jahren, dieser größten Finanzierungsrunde aller Zeiten, muss ich da 6,5 Milliarden Dollar aufgenommen haben und dann nochmal 4 Milliarden Dollar Kredit obendrauf, also jetzt da mit 10 Milliarden Dollar plus ausgestattet sind, ist es wahrscheinlich weniger lustig, sich gerade auch mit der neuen US-Regierung auseinanderzusetzen. Und für Microsoft als der große Partner möglicherweise auch unangenehm, weil man weiß ja, Microsoft ist ja auch sehr stark involviert in Behördenaufträge und so weiter. Das heißt, das ist mal wieder ein extra Zeichen, dass es da so zu einer Art Scheidung zwischen Microsoft und OpenAI kommen könnte, oder? Siehst du das auch so?
Genau, wobei es auch wie immer auch eine Verhandlungstaktik werden könnte, dass Microsoft einfach einen größeren Anteil an OpenAI bekommt. Das weiß man in diesen Big Tech-Themen eigentlich nie so genau, ob das dann wirklich so ist, wie man das liest und wie man das wahrnimmt oder im Hintergrund vielleicht größere Deals danach verhandelt werden. Man könnte fast davon ausgehen. Und was du auch sagst, tatsächlich würde ich erwarten, dass Elon Musk, der eine stärkere Stimme in der zukünftigen US-Regierung unter Trump auch bekommen wird, und Elon Musk, der nicht unbedingt mit OpenAI und mit Sam Altman im Guten auseinandergegangen ist und eine gute Beziehung pflegt, sie wahrscheinlich auch noch mehr unter Druck setzen wird. Mal sehen, es wird spannend. Eine Kleinigkeit zu Microsoft und OpenAI noch gibt es nur zu berichten, nämlich tatsächlich hat ein Microsoft AI Executive, nämlich der Sebastian Bubeck, nun jetzt zu OpenAI gewechselt, um die Entwicklung von AGI voranzutreiben. Also es gibt in dieser Scheidung wechseln die Kinder auch den Hauptwohnsitz des jeweiligen Elternteils. Also mal sehen, es wird spannend.
Ja, und aus Sicht von Microsoft kann ich ja das verstehen. Ich meine, die sind hardcore abhängig von OpenAI. Die haben diese GPT-AI-Modelle quer durchs Produktportfolio verbaut in Windows und in Azure und in Office und überall und sind total abhängig von ihnen geworden, was das Thema angeht. Damals wie OpenAI, wo Sam Altman da quasi rausbefördert wurde, so ein paar Tage in der Krise stand, da musste ja dann der Satya Nadella auseilen und Feuer löschen. Und ich glaube, das wollen sie sich ein zweites Mal sparen. Ja. Man hat in den letzten Monaten gesehen, die machen ihre eigenen AI-Modelle. Dann haben sie noch die Inflection-AI-Gründer abgeworben, haben die dort eingesetzt als die neuen Leader der AI-Sparte. Das heißt, die wollen sich auch von OpenAI emanzipieren und auf der anderen Seite natürlich so viele Shares wie möglich behalten, weil OpenAI wird aller Voraussicht nach irgendwann mal an die Börse gehen. Bewertung geht dann Richtung 200 Milliarden Dollar, vielleicht sogar mehr. Und ja, das wäre der perfekte Moment für Microsoft, dort auch auszucashen. Also die wollen auf jeden Fall an Bord bleiben und gleichzeitig sich von OpenAI emanzipieren. Ja, schauen wir mal, wie es ausgeht. Gehen wir zum großen oder zum größten Konkurrenten von OpenAI hinüber, zu Anthropic, weil die haben natürlich auch ihre Partnerschaften. Anthropic, das ist ja das Unternehmen hinter dem Chatbot Claude, funktioniert, würde ich mal sagen, sehr ähnlich wie ChatGPT, hat ein paar andere Schwerpunkte, aber am Ende kann man sie durchaus vergleichen. Und die haben ja nicht nur von Google viele Milliarden erhalten, sondern auch von Amazon. Amazon bundelt jetzt immer stärker mit Anthropic an, verständlich, weil eben Microsoft hat OpenAI, Google hat mit ihrem eigenen Gemini Chatbot das eigene Produkt und Amazon hängt da ein bisschen in der Luft. Ja. Also die haben ja diesen Alexa, diesen Sprachassistenten ja nicht geschafft, in diese neue AI-Ära rüberzuheben. Und die wollen jetzt Anthropic natürlich an sich binden. Genau, aber das Ganze hat einen Haken, weil Amazon will natürlich, dass Anthropic seine Amazon Web Services intensiv nutzt. Nur die wollen dann auch gleichzeitig, dass die Amazon-Chips genutzt werden. Die heißen Trainium und nicht die Nvidia-Chips. Ja. Nvidia ist ja quasi so der Goldstandard in dieser AI-Branche mit diesen H100-Chips, bald auch diesen B200-Chips. Mit denen werden ja diese vielen AI-Modelle trainiert. Und das ist ja auch ein interessantes Machtgame im Hintergrund. Also am Ende geht es ja eigentlich auch sehr, sehr stark um die Hardware. Und Amazon, aber auch andere, Microsoft, Apple, die wollen sich auch von Nvidia loslösen. Die geben bei der Nvidia Milliarden an Dollar aus, um sich diese Chips zu kaufen, und wollen jetzt ihre eigenen bauen. Und Amazon macht da jetzt gerade diesen Schachzug, um Anthropic in Richtung Trainium-Chips zu bekommen. Was hältst du davon?
Ich finde, Amazon macht hier eigentlich einen wirklich absolut strategisch richtigen Move, sowohl mit der Beteiligung an Anthropic als auch diesem Bestehen, dass sie die Chips verwenden, weil selbst wenn die Chips vielleicht jetzt nicht die besten sind, die werden besser im Sinne von gleich gut wie Nvidia-Chips. Insofern, wenn man zwei Schritte vorausdenkt, wird sich Amazon da in eine wirklich gute Lage versetzen, mit OpenAI Microsoft und Google, möglicherweise auch mit Meta, konkurrieren zu können. Und da sieht man auch, dass hier, man könnte sagen, es ist ein bisschen ein Second-Mover-Advantage, dass sich Amazon in diesem Fall eigentlich erarbeitet hat. Ich bin ein Riesenfan von Claude, muss ich gestehen, und nutze das sehr, sehr gerne. Und vor allem jetzt hat Anthropic Haiku vorgestellt vor ein paar Tagen. Das ist ein neues Modell, wo man fortgeschrittene Programmiertool- und Reasoning-Fähigkeiten hat. Haiku ist auch wesentlich günstiger als die alten Modelle. $1 pro 1 Million Input-Tokens und $5 für 1 Million Output-Tokens. Das heißt, das ist wirklich ein Fortschritt für die Massennutzung, also für die breite Nutzung. Plus haben sie ein Feature vorgestellt, das nennt sich Prompt Caching, und dadurch kann man sich bis zu 90% der Kosten einsparen, weil man durch diese Feature sozusagen nicht jedes Mal neu die Modelle anschmeißen muss. Also ich finde, Claude macht momentan alles richtig, Amazon macht es auch richtig. Ein Thema, das ich zu Beginn auch bei Microsoft und OpenAI erwähnt habe, ist das Thema Sicherheit. Claude setzt sich auch strategisch auf dieses Thema. Ja, ich bin gespannt. Das ist ein bisschen wie in einem Tennismatch, wenn man sozusagen zum Verlierer hält. Claude hat viel weniger Marktanteil. Ich bin momentan auf der Seite des Zweiten und feuere sie an, dass sie hier weiter Marktanteile auch gewinnen und sich weiterentwickeln. Was sagst du?
Ich bin eigentlich auch ein Cloud-Fan. Ich bin ja stark im Textbereich unterwegs und da muss ich sagen, die Texte, die dort ausgespuckt werden, die sind dann schon einen Tick besser als die, was ChatGPT so schafft.
Ja, stimmt.
Und wenn die jetzt so mit Kampfpreisen reingehen, ich meine, OpenAI hat ja auch die Tokenpreise für die neuesten Modelle auch ziemlich nach unten senken können. Und wenn die jetzt mit Kampfpreisen reingehen, ist das schon interessant. Also natürlich alle Firmen, alle Entwickler, die diese AI-Modelle über APIs anbinden, die müssen sich auch diese Preise natürlich intensiv anschauen, weil wenn man das skalieren will, da kommt dann schon ordentlich viel, sagen wir mal, Belastung auf der Kreditkarte zusammen. Und ja, da sind diese Tokenpreise dann schon ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal und eine Entscheidungshilfe. Ich habe mir das auch mal angeschaut vor ein paar Wochen. Da sind halt die Amerikaner halt auch höchst kompetitiv, ja, wenn man das vergleicht mit den Token oder den Input-Token und Output-Token-Preisen bei europäischen Anbietern, die können da nicht so ganz mithalten. Also das ist schon so ein Skaleneffekt, der am Ende wichtig ist. Ja? Weil selbst wenn alle AI-Modelle mehr oder weniger gleich gut funktionieren und die nähern sich ja auch alle an, am Ende hast du dann auch immer so die Preisfrage. Das ist halt wie bei Smartphones, ne? Die sind auch alle ähnlich, haben ähnlich viele Megapixel und weiß der Teufel. Und dann entscheidet halt der Kunde, ja, auch über den Preis. Ja. Also das ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Kommt natürlich allen Unternehmen, die damit arbeiten wollen, ja super entgegen. Ne. Wenn das alles billiger wird, kann ich mehr machen für weniger Geld. Und dementsprechend ja klare und richtige Strategie von Anthropic.
Ja, auf zum nächsten. Also wir haben heute offensichtlich lauter Big Tech in unseren Notizen. Wird aber nicht jedes Mal so sein. Wir haben auch spannende, coole lokale und regionale News für die nächsten Wochen für euch vorbereitet. Aber jetzt zu Google, also zum dritten großen Player. Google bereitet sich vor, im nächsten Monat das neue Modell, welches unter dem Namen Project Jarvis betrieben wird, vorzustellen. Also ich weiß nicht genau, ob man über ein Modell sprechen kann, wenn man über den Jarvis spricht, weil wenn man den Sneak Peek gesehen hat bei der letzten I/O-Konferenz von Google, die war glaube ich im Mai, und dort hat man schon den Jarvis gesehen oder wie der Jarvis aussehen wird, dann kann man eigentlich von so einem vollumfänglichen sehenden, hörenden, kommunizierenden, digitalen Assistenten sprechen. Und es erinnert fast an den Jarvis aus den Avengers. Und ich habe jetzt nachgelesen, was bedeutet eigentlich Jarvis oder was bedeutete das in Avengers? Ich bin offensichtlich kein großer Marvel-Fan, aber den Jarvis kennt jeder. Jarvis steht für Just a Rather Very Intelligent System. Ich bin gespannt, ob Google das tatsächlich auch so vermarktet oder doch den Jarvis anders positioniert. Wenn ihr das nicht kennt, googelt mal auf YouTube, gibt es ein wunderbares Video von Project Jarvis, das wird euch sicherlich in Staunen versetzen. Und was man hier auch sieht, Google spielt wirklich das Long Game. Also die versuchen, das Thema breit, nicht durch nur einen Chatbot anzusehen, also das KI-Thema, sondern wirklich sich zu überlegen, was sind die großen Probleme, so die Real-World-Problems, wie Sie darüber sprechen. Und das finde ich tatsächlich spannend, dass Sie da sozusagen uns dann irgendwie 2-3 Schritte im Voraus schon mitnehmen, wie die Zukunft dann aussehen könnte. Und in diesem Zusammenhang übrigens heute auch ganz frische News. Google hat angekündigt, dass sie ihr AlphaFold 3-Modell, nämlich dieses Modell, mit dem man Proteinstrukturen modellieren kann, dass sie das der Öffentlichkeit einfach als Open Source zur Verfügung stellen. Das finde ich großartig, weil dann alle kleinen Labors und alle damit arbeiten können. Und das wird uns in der Medizin sicherlich wunderbar unterstützen.
Ja, noch ein kurzes Wort zu Google und Jarvis. War natürlich ein beeindruckendes Demo-Video. Natürlich wird man darauf noch abwarten müssen, wie das dann quasi so wirklich in der Praxis funktioniert. Ja, Demo-Videos sind irgendwie auch eine eigene Kategorie für sich. Wir versprechen viel und halten nicht immer alles, was man da zu sehen bekommt. Bei Google finde ich halt, ja, die müssen halt jetzt wirklich mal was wirklich Tolles liefern, was die End-User am Ende dann auch annehmen. Ja. Ich habe mir das jetzt kürzlich mal angeschaut bei SimilarWeb. Kann man ja auch den Web-Traffic sich anschauen von den unterschiedlichen Chatbots. Ich habe da gerade die Grafik von mir, klar. ChatGPT.com ist da im September ist es mit 3 Milliarden Visits ja mit Abstand der größte Chatbot, ist auch größer als die Bing-Suchmaschine, also fast doppelt so groß wie Microsofts Suchmaschine. Und dann irgendwann unter ferner Liefen kommen dann mal Gemini von Google, Character AI, Perplexity, Cloud AI, die sind ja winzig dagegen. Ja. Und bei Google geht es immer um Skaleneffekte. Da müssen Dienste riesig sein. Und ja, Jarvis soll, glaube ich, einer der Hebel dafür sein. Und ich meine, sie haben ja noch andere Hebel. Also wenn man Jarvis dann bei Android ordentlich integriert, dann hat man dann halt schon die Möglichkeit, zumindest ein paar Milliarden User zu gewinnen. Ne. Also das ist ja am Ende das Game, was sie wollen. Also die brauchen immer den Reach, um die Daten zurückzukriegen. Wie wird es dann finanziert? Gemini, für die Pro-Version bezahlt man, ich glaube, 20, 22 Euro im Monat. Und das machen halt auch nicht alle. Also es ist immer bei Google auch die Frage, okay, was kann man gratis anbieten und was bekommen sie dann im Gegenzug von den Usern? Und das sind halt einmal Daten. Und Android-Endgeräte, von denen gibt es, glaube ich, mehr als 3 oder 4 Milliarden auf dem Planeten. Das wäre halt natürlich ein fetter Hebel. Ja. Mal sehen, wie sie das wie sie das dann schaffen.
Ja, ja, und Google Workspace nicht zu vergessen, das tatsächlich um Business-Umfeld, wo auch Gemini jetzt mit angeboten wird. Ich stelle mir das schon ganz praktisch vor, wenn das alles in meinem Setup integriert ist. Ich meine, die Idee hat ja Microsoft mit Copilot ja auch eigentlich vorgestellt. Tatsächlich, ob Google in dem Consumer Market, wie du sagst, über Android, da die Zugänglichkeit zu KI-Assistenten dann auch erhöht, darauf würde ich schon wetten, weil das gelingt ChatGPT und OpenAI noch nicht. Auch wenn sie sehr hohe Nutzung haben, sind sie noch nicht in der Masse angekommen, in der Form, würde ich sagen. Ja.
Aber sie sind jetzt bei Apple, iPhone, Macs integriert, das fängt jetzt alles an. Und ich meine, das ist natürlich auch ein enormer Hebel für sie. Und da muss Google was dagegen halten. Ja. Es geht nicht, dass sie bei Android nicht was Vergleichbares haben. Ja. Na gut, werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Da kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe uns da aufgeschrieben, den ChatGPT-Effekt. Und zwar an der Börse kann man den beobachten, zumindest bei einer Aktien. Und zwar von Check. Das ist so ein digitaler Bildungsanbieter, die haben in den 2000ern damit begonnen, Lehrbücher zu verleihen, sind dann so später auf Online-Studienhilfe umgeschwenkt und haben dann auch eine Plattform mit ja, mehr oder weniger vorformulierten Antworten für Hausaufgaben angeboten. Und denen macht ChatGPT das Geschäftsmodell aktuell komplett zunichte. Also seit dem Start von ChatGPT, das war so im November 2022, ist die Aktie von Check um 99% abgestürzt. Und ja, die Eigentümer des Unternehmens, beziehungsweise die Anleihen haben, die fürchten nun, dass das Unternehmen nicht mehr in der Lage sein wird, seine Schuldner zu bedienen. Und ja, das ist natürlich ganz, ganz bitter. Zeigt aber auch auf der anderen Seite, wofür wird denn ChatGPT möglicherweise am meisten eingesetzt und ganz klar im Bereich Schülerinnen, Studentinnen. Ich will nicht wissen, wie viele Milliarden A4-Seiten, die da den Lehrern und Professoren abgegeben wurden, eigentlich von ChatGPT geschrieben wurden. Ja. Und auch ganz interessanter Nebenaspekt, OpenAI hat ja eigentlich schon gesagt, na, sie hätten einen Detektor, der sehr gut erkennen könnte, welche Texte mit ChatGPT geschrieben wurden, aber sie geben ihn halt nicht heraus. Ja. Und meine These, warum nicht?
Weil das die Nutzung einschränken würde.
Ja klar, wenn jetzt alle Professoren dann den Detektor verwenden können, dann hätten die Schülerinnen und die Studentinnen vielleicht nicht mehr so Bock drauf, sich die Premium-Version von ChatGPT da zu kaufen.
Also genau, sie würden auf irgendeinen anderen Dienst ausweichen und ChatGPT würde bei den Userzahlen einbüßen, sicherlich. Wobei ich gar nicht weiß, ob sie wirklich Premium zahlen. Also 4O ist wahrscheinlich ganz gut schon für solche Aufgaben. Was ich spannend finde an dieser Chen-Geschichte, ist, dass sie es offensichtlich verabsäumt haben, den Exit vor der Einführung, also vor dem Launch von ChatGPT zu machen. Weil nämlich die Companies, die ähnliches Problem haben, dass sie de facto von der neuen KI geschluckt werden, in ihren Feature-mäßig, die es aber geschafft haben, davor einen halbwegs guten Exit zu machen, die sind gut davon gekommen. Alle anderen, wie du sagst, also verlieren sowohl den Aktienwert oder überhaupt den generellen Unternehmenswert. Es gab ja doch diese Geschichte aus Österreich, ich glaube auch mit einer ähnlichen Lernplattform, ich glaube Busuu war das, die haben einen guten Exit hinbekommen, rechtzeitig.
Absolut, die haben nämlich einen Shake verkauft, ja? Also nicht lange bevor dann ChatGPT kam, also ich weiß nicht, ob die das antizipiert haben, dass die das launchen, ne? aber gutes Timing auf jeden Fall. Ja? Also die haben da ein paar hundert Millionen Erlös gehabt, gehören jetzt Shake und Shake geht baden, ne? Also noch rechtzeitig ausgestiegen. So, unser Thema Nummer 5, Anna.
Nämlich ein Thema, das wir noch ein bisschen so anreißen möchten, wobei wir sicherlich noch das eine oder andere Deep Dive dazu haben werden, nämlich die Verbesserungsrate der KI-Modelle. Weil es war in den Nachrichten, glaube ich, gestern, vorgestern, zu lesen, dass OpenAI ihr neues Modell nicht dieses Jahr raus rausbringen werden, weil sie angeblich ein bisschen so eine Leistungswand erreichen. Also sie kommen mit den neuen Modellen nicht mehr an eine Leistungssteigerung heran, die sie sich wünschen oder erwarten. Und das hat tatsächlich eine Debatte in Silicon Valley ausgelöst. Wie viel geht da noch mehr und welche Benchmarks kann man sich da noch ansetzen? Ich finde das ganz spannend. Was sagst du, Jakob?
Ich finde, man hat es schon so gesehen, also der Sprung von GPT-4o auf das neueste OpenAI-Modell, was auf den Namen OpenAI-01 hört, also die wollen sich irgendwie auch von diesem GPT-Kürzel, von diesem sperrigen trennen. Na jedenfalls, wenn man sich da so die Benchmarks anschaut, da ist jetzt nicht mehr so grob krass viel Unterschied, auch bei der Chatbot-Arena, wo die User ja quasi die Leistung der AI-Modelle bewerten, sind die eigentlich gleich auf. Ja? Also eigentlich haben irgendwie alle damit gerechnet, jetzt kommt GPT-5 und das wird der komplette Wahnsinn. Aber groß beeindruckt ist jetzt noch niemand von O1. Ne? Und was ich so am Markt sehe, ist, dass offenbar diese Transformer-Modelle, auf die alle setzen, also Google, OpenAI, xAI, Meta und so weiter, sollten die jetzt an diese Leistungsgrenze stoßen, dann wird es interessant für Startups, die an alternativen Modellen arbeiten. Aus meiner Sicht sind da zwei zu nennen. Das eine ist LiquidAI rund um Gründer Ramin Hassani, der ja an der TU Wien noch studiert hat, kürzlich im Interview zu mir auch gesagt hat, ja, sein Startup, die wollen da auch in Wien ein großes Büro aufmachen. Na jedenfalls, und die trainieren sogenannte Liquid Foundation Models und die sehen das so als bessere und energiesparendere Alternative zu diesen Transformer-Modellen. Das ist das eine. Und das andere, was man kennen sollte, und die interessierten Österreicherinnen, die zuhören, die haben das eh schon mal bei uns gehört. NXAI aus Linz, die entwickeln ja rund um den Sepp Hochreiter, also diesen KI-Forscher, XLSTM, also Long Short Term Memory. Und das ist auch eine Alternative zum Transformer-Modell. Und in ersten Tests und Benchmarks sieht man, dass das auch sehr, sehr, sehr gut funktioniert und möglicherweise die Transformers auch schlagen kann. Aber das ist jetzt alles noch so im Entwicklungsstadium. Also die müssen das halt dann auch am Markt in Produkten zeigen, dass sie halt wirklich besser sind als Transformers und die schlagen können. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, dass jetzt die eine Technologie vielleicht ein bisschen so an eine Leistungswand fährt und jetzt kommen die Nächsten, die sagen so, wir haben jetzt schon die nächsten Generationen der AI-Modelle am Start.
Ja, das ist voll. Ich finde das total, total spannend und das wird uns, also so die Forschung wird immer vorangehen und es wird immer was Besseres geben. Aber man muss sich da schon auch vor die Augen halten, das, was die Modelle heute können, ist schon ein Wahnsinn. Und wenn wir überhaupt im Berufsalltag, privaten Alltag, überhaupt das alles nutzen würden, was jetzt möglich ist, dann würden wir uns schon ordentlich vergrößern und verstärken. Daher vielleicht auch ein bisschen ein Appell an die Nutzer und Nutzerinnen, das zu erforschen, was schon da ist und viel daraus zu machen und nicht sich davon vielleicht abschrecken zu lassen, auch von diesen News, da kommt noch was Besseres oder es geht noch, es geht immer besser. Aber auch das, was wir schon haben eigentlich. Ich glaube, wenn wir auf dem Level bleiben, wenn sich die KI keinen einzigen Zentimeter weiterentwickelt, würde das schon ausreichen für eine große KI-Transformation der Gesellschaft. Also auch das, was wir schon haben, ist wirklich mächtig.
Absolut, ja. Sehe ich auch so. Also so große Innovationssprüche, die müssen auch immer verdaut werden. Ne? Also man erinnere sich nur an den Launch des iPhone, ich glaube 2007. Und jetzt sind nachher die Smartphones natürlich seither besser geworden und so weiter. Aber am Ende haben sie noch den gleichen Formfaktor und so die gleiche Grundidee. Ja? Also so Gesellschaft braucht eigentlich immer schon ein paar Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte, um sowas mal zu verdauen, ja, bis es nachher bereit ist für den nächsten Technologiesprung.
Ja, ja, und wie lange hat es dann gedauert, bis der erste Opa das iPhone wirklich in die Hand bekommen hat oder bereit war, das iPhone zu nutzen? Also ich sage mal 10 Jahre. Übrigens, über das Thema werden wir auch mal reden, über Accessibility. Nicht heute, aber in einem der nächsten Folgen. Das beschäftigt mich immer wieder, aber nicht heute. Also ein kleiner Hint auf die nächsten Folgen.
Super, ja. Damit sind wir mit unseren Themen heute durch und jetzt bleibt noch eins über und zwar, wir haben am Anfang versprochen, es gibt noch Mom-and-Dad-Jokes und ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen, oder?
Aber warum? Das würde ich gerne unseren Zuhörerinnen auch erklären, warum wir Mom and Dad Jokes machen. Nämlich warum ich so wichtig finde, dass der Jakob sich auf die Zeit vorbereitet, wo diese Dad Jokes in seinem Leben mit seiner Tochter sehr, sehr wichtig sein werden. Nämlich, es gibt tatsächlich eine Studie, die besagt, dass die Väter Dad-Jokes machen müssen, weil sie dadurch ihre Kinder auf das echte Leben draußen besser vorbereiten, sozusagen auf diese peinlichen Situationen. Die Kinder lernen damit besser umzugehen. Also bei uns zu Hause ist der Familientisch schon fast zum Alltag geworden. Und es ist immer die Erklärung, die Studien besagen, das ist wichtig. Also Jakob, wir haben eigentlich zwei Dad-Jokes. Dann können wir schauen, welcher besser ist.
Klarer Erziehungsauftrag an mich, nehme ich gerne an. Wer soll starten? Ich sage Ladies first.
Ja, mein Dad-Joke kommt tatsächlich von Claude AI und somit auch der Prompt an Claude hieß, erzähl mir einen Dad-Joke für Journalisten, die Väter von Töchtern sind. Und der Dad-Joke ist ein bisschen lame. Wie heißt der wichtigste Artikel für einen Journalisten Vater von Töchtern? Die Vater-Tochterschaftserklärung.
Okay, da muss ich mal jetzt mal drüber nachdenken.
Vater-Tochterschaftserklärung, ich weiß nicht. Also kann sich KI noch verbessern.
Absolut, ja. Ich habe auch einen rausgesucht, der ist möglicherweise eher so ein Dad-Joke, den man anderen Dads erzählt, aber jedenfalls, der geht so, sagt der Mann zur Frau, Schatz, willst du eigentlich Kinder? Sagt die Frau, nein, du. Sagt der Mann, nein, eigentlich auch nicht. Sagt die Frau, Kinder, wir müssen reden.
Ja, sehr gut. Also, wir haben unseren Kaffee ausgetrunken. Er war großartig. Wir haben nächste Woche für euch noch einige coole Themen schon im Petto und freuen uns, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr Wünsche, Kommentare, Feedback an uns habt, bitte meldet euch. Wir würden gerne von euch hören. Ich sag tschüss, Papa aus Wien.
Auch von mir tschüss. Alle wichtigen Links gibt's in den Shownotes. Das war's von unserer Seite bei der ersten Folge von AI Melange und wir freuen uns auf viele weitere. Bis dann. Ciao.